Gemeinde- und Regionalentwicklung? Nachhaltige Zukunftsvisionen?
Klingt trocken? Theoretisch?
Nicht beim Podcast Zukunft hören.
Hier hört ihr die Stimmen von engagierten Menschen und erfahrt, wie zukunftsorientiertes Handeln aussehen kann.
Zukunft hören.
Der Podcast mit innovativen Impulsen zum gemeinsamen Gestalten für Menschen aus den Gemeinden von übermorgen.
Mit und von Agenda Zukunft, dem Referat Regionale Zukunftsgestaltung des Landes Oberösterreich und dem Regionalmanagement Oberösterreich.
Zukunft hören.
Für ein Semester mal am Land studieren. St. Konrad statt Barcelona. Herzlich willkommen beim Podcast Zukunft hören. Diesmal beschäftigen wir uns mit Rurasmus, dem Aufs Land Semester. Ein Semester im Ausland zu verbringen, das ist für viele Studierende eine großartige Möglichkeit, den eigenen Horizont zu erweitern. Viele, viele Leute kennen das Programm Erasmus. Das Programm Rurasmus geht dabei einen etwas ungewöhnlicheren Weg. Statt in fernen Metropolen verbringen Studierende ihr Austauschsemester in einer ländlichen Gemeinde mitten am Land. Dort leben, lernen und arbeiten sie für mehrere Monate, bringen neue Ideen in die Region und gewinnen gleichzeitig wertvolle Einblicke in das Leben, die Chancen und auch die Herausforderungen des ländlichen Raums. Der Verein Rurasmus organisiert diese Austauschsemester und begleitet sie auch wissenschaftlich, um zu verstehen, was dieser Austausch bei den Studierenden und den Gemeinden bewirkt. Am 20. November 2025 fand im OKH Vöcklabruck eine große Rurasmus-Konferenz statt. Rund 80 Studierende, BürgermeisterInnen und einfach an Regionalentwicklung interessierte Menschen sind dort zusammengekommen, um sich über diese spannende Form von Wissenstransfer und Forschung zu vernetzen. Johannes Meinhardt und Magdalena Stockinger vom Referat Regionale Zukunftsgestaltung des Landes Oberösterreich waren mit dabei und haben für diese Podcast-Folge von Zukunft hören spannende Gäste ins Studio geholt, die Rurasmus selbst erlebt, begleitet oder mitgestaltet haben. Wir starten mit Roland Gruber und Nina Koth vom Verein Rurasmus. Sie erzählen, wie es gelingen kann, mit Rurasmus neue Perspektiven und Bewegung in Projekte zu bringen. Doch beginnen wir einmal mit der Frage, wie die Idee zu Rurasmus eigentlich entstanden ist. Roland Gruber dazu.
Man nennt das Tal der Ahnungslosen. Das ist eine Grenzregion zwischen Bayern und Thüringen, wo damals kein Sender empfangbar war. Und da war eine Eröffnung von einer Nachnutzung einer leerstehenden Bäckerei mitten am Dorfplatz. Und da haben unterschiedliche Leute Dinge präsentiert und ich habe auch einen Vortrag machen dürfen. Und da waren so Impulse in diese Richtung spürbar, so im Raum und ein paar Gedanken. Und dann bin ich nach Hause gefahren im Zug und habe mir gedacht, dieses Aufs Land-Semester ist wirklich eine super Geschichte. Nur muss man das viel größer denken, europäisch denken und nicht als eine Einmalaktion, dass einmal irgendjemand rausgeht und das war's. Und das war dann der Urauslöser. Dann bin ich nach Hause, habe das niedergeschrieben als Konzept, habe das dann der Elisabeth Leitner vorgestellt, weil sie war auf der Universität aktiv, weil da brauchst du ja quasi Leute, die draußen im echten, sozusagen im Gatsch drinnen stecken und eine sozusagen Ahnung haben, wie es vor sich geht, und du brauchst auch die akademische Seite. Und daraus ist dann auch der Name entstanden, Rurasmus, eben der rurale Raum für ländlichen Raum und eben Erasmus. Und statt dem zusätzlich, also die Idee ist, dass die Jugendlichen oder junge Menschen zusätzlich zum Auslandssemester eben ein Aufs-Landsemester machen. Und zwar mit zwei Hintergründen, die mir wichtig waren damals. Das eine war, Es gibt unglaublich viele Vorurteile der jungen Menschen. Viele kommen ja vom ländlichen Raum, gehen in die Metropolen studieren und gehen nicht mehr zurück, weil sie finden, am Land ist nichts los, es ist todlangweilig und eigentlich möchte ich da nicht über dem Zaun hängen, ja, oder quasi herumliegen. Das ist das eine. Und das zweite war, dass auch auf der Seite der ländlichen Gemeinden oder Regionen die Schwierigkeit ist, diesen ersten Schritt für irgendein Zukunftsprojekt zu setzen. Also wie beginnt das Neue? Und wann beginnt das Neue? Und wer macht diesen ersten Aufschlag? Also es gibt so viele Themen, die bearbeitet werden müssen, aber man hat weder Zeit noch Geldressourcen noch irgendwas, eine Idee. Und so nach dem Motto, woher soll man wissen, was man machen soll, wenn man gar nicht weiß, was es alles gibt. So, also nach diesem Motto, diese beiden Welten zusammenbringen. Das heißt, die Bedarfe auf der Seite der Gemeinden, das Neue mitzuentwickeln, im besten Falle von jungen Menschen und den jungen Menschen die Möglichkeit geben, dass sie eine gewisse Zeit während ihres Studiums in diesen Räumen sein dürfen, um Vorurteile abzubauen, Vertrauen aufzubauen und im besten Falle, und das sieht man jetzt bei den Auswirkungen, zu bleiben. Ja, das heißt, wir sind ein wesentlicher Beitrag des Fachkräftemangels, in dem die jungen Menschen von irgendwelchen Regionen aus Deutschland mit plötzlich im tiefsten Oberösterreich bei euch in der Region bleiben und nicht mehr gehen. Und das ist großartig.
Das heißt, es gibt auf der einen Seite die Gemeinden, die frische Impulse, die Ideen brauchen, und auf der anderen Seite sind die Studierenden, die dieses Abenteuer wagen wollen. Wie schafft man denn jetzt dieses Matching? Wie funktioniert das jetzt organisatorisch? Wie bringt ihr die richtigen Studierenden in die richtigen Gemeinden?
Vielleicht mit viel Kommunikationsarbeit. Also es ist so eine Mischung aus den richtigen und die richtige finden und mit der richtigen Gemeinde matchen. Das beruht einfach auch auf sehr viel auf Interesse und auf Offenheit. Also auf der einen Seite sind es junge Menschen, die rausgehen wollen, die einfach auch an ihrer Universität vielleicht das Angebot noch nicht gefunden haben, rauszugehen. Und die mutig sind und die neugierig sind. Und auf der anderen Seite sind Gemeinden oder Kommunen, die den Bedarf haben und die offen sind und innovativ sind und die einfach auch Bock haben darauf, das zu tun. Und das Matching selber funktioniert eigentlich so, wie das üblich ist oder wie man sowas einfach macht. Man schreibt es aus und die bewerben sich. Also es ist tatsächlich ein klassisches Bewerbungsverfahren, wo es einfach auch darum geht, dass genau diese Qualitäten, die man einfach auch braucht, ja, also dieses Mutigsein, dieses Neugierigsein, dieses Offensein, weil es geht eben darum, einzutauchen in solche Orte. Es geht darum, mit den Menschen in Kontakt zu kommen und die Projekte eben nicht am Tisch zu entwickeln, sondern vor Ort mit den Menschen gemeinsam das zu tun. Und dafür braucht es einfach auch eine bestimmte Qualität als Person, um das zu tun. Genau, und dann treffen sich die im Vorfeld und dann wird entschieden, dass sie zusammenpassen. Also sie lernen sich kennen, dann sagen sie, du bist mein Perfect Match. und genau, und dann geht das Erasmus-Semester los. Und dann schauen wir, ob das Experiment, das wir uns ausgedacht haben, einfach auch funktioniert. Und bis jetzt hat das sehr, sehr gut funktioniert. Ich glaube, die Ergebnisse sprechen für sich. Und auch die Geschichten, die wir heute erzählen oder überhaupt, die wir weitertragen können. Der Roland hat es eh gerade vorhin schon angesprochen, dass jemand da bleibt und in der Region bleiben möchte. Das ist, glaube ich, das höchste Gut, das ein Erasmus-Semester hervorbringen kann.
Also wir sind ein bisschen eine moderne Heiratsvermittlungsagentur, ja, für sozusagen den Bräutigam Gemeinde und Braut eine Studentin, ein Student. Und wir bringen die zusammen. Also das ist, wir haben einen neuen Markt erschlossen.
Ja. Also okay, eine andere Form von Partnervermittlung eigentlich.
Ja, genau, zumindest temporär. Ja. Also ja, ich will, ist quasi immer die Frage dann. Und dann werden die Ringe getauscht.
Ja. Und die Ideen ausgetauscht.
Genau, die Ringe quasi sind dann, die werden ausgetauscht, dass man jetzt für ein halbes Jahr oder ein Dreivierteljahr oder ein Jahr oder vielleicht für immer zusammenbleibt und sich gegenseitig befruchtet.
Wobei das Ergebnis, glaube ich, eines Erasmus-Semesters sind halt die Ideen oder die Impulse, die quasi entwickelt werden. Das ist sozusagen, wenn man jetzt von dem Baby spricht, dass aus dieser Liebe oder aus diesem Perfect Match entsteht, dann geht es einfach darum, eine Idee weiterzuentwickeln, Energien zu erzeugen, Bewusstsein zu schaffen und dass es eben durch dieses Vorortsein und dieses Eintauchen tatsächlich passiert ist. Ja, also es ist unglaublich spannend.
Welche Themen sind denn so klassische Erasmus-Themen? Könntest du mir da ein paar Beispiele nennen? Mit welchen Forschungsthemen beschäftigen sich die Studierenden in Gemeinden?
Ja, grundsätzlich sind wir offen für alles. Also von der allen Fragen rund um Klimawandel bis räumliche Fragen bis zu Fragen rund um medizinische Versorgung, Digitalisierung, was auch immer. Allein wenn man sich vorstellt, dass es in Österreich an die 2500 Studiengänge gibt, unterschiedliche, dann weiß man mal, wie viele Arten der Ausbildung und der Spezialisierung es gibt und auch so viele Themen wären auch interessant für die Gemeinden. Wobei wir jetzt dazu sagen müssen, dass in dieser Aufbauzeit oder Pilotphase, wo wir noch drinnen stecken, spüren wir die meiste Nachfrage an räumlichen Aufgaben. Und zwar hat uns das auch jemand erzählt, weil die räumliche Arbeit so ein bisschen die Grundlage für ganz vieles ist. Also wenn ich Raumfragen in den Griff bekomme, dann kann ich dann die richtigen Angebote schaffen, dann kann ich die richtigen Nutzungen reinbringen. Das heißt, das ist ein bisschen wie die Mutter, würde ich mal sagen, der ganzen Themen. Und trotzdem finde ich, dass der springende Punkt ist, wenn Leute ja mal eintauchen in irgendein Thema, dann kommt man eh von Hundertstel ins Tausendste. Und man muss sich aber wieder zurückbringen auf die Ursache oder die Urfrage, die am Beginn eigentlich als Aufgabenstellung dargestanden ist. Und im besten Falle ergibt es dann einen, durch die Masterarbeit oder durch irgendein Projektimpuls, öffnet es neue Perspektiven für einen nächsten Schritt. Und das ist genau diese Lücke, die wir schließen, die im Raum spürbar ist. Wer macht diesen ersten Schritt? Ich habe es früher schon gesagt. Und da gibt es eben in den Kommunen viel zu wenig Geld, ja, professionell diesen ersten Schritt zu gehen oder quasi diesen Grundlagenermittlung, Grundlagenforschung zu machen. Und da tauchen jetzt diese Studierendenprojekte ein. Und ein Beispiel, das sozusagen die erste Erasmus-Studierende war eine Studierende aus Norddeutschland, die nach Bayern gekommen ist, in die Gemeinde Kirchheim-Schöring. Das war die erste Gemeinde, erste Pilotgemeinde. Und die Aufgabenstellung war, die Gemeinde hat aus einer Erbgeschichte einen alten, leerstehenden Riesenbauernhof mit im Dorfzentrum erworben und wusste nicht, was sie damit machen soll. Hat noch keine Idee. Und die Studentin hat dann diesen ersten Schritt gemacht, hat einen kleinen Beteiligungsprozess gemacht, ist eingetaucht in ein Nutzungsprogramm, in Überlegungen, hat dann ein Raumprogramm erstellt, hat dann ein erstes Modell gebaut und das Ganze sehr partizipativ angelegt und am Ende eben der Gemeinde präsentiert. Und der Bürgermeister hat am Schluss gesagt, so, und jetzt weiß ich, was ist der nächste Schritt und welche Planer ich für eine Machbarkeitsstudie in diese Richtung beauftragen werde. Das heißt, wir haben genau diesen ersten Schritt gemacht. Aus dem Nichts, wo noch die totale Nebelwand war, in eine bessere Sicht und dann wird es professionell. Ja, und das ist die Lücke, die wir schließen.
Es hört sich nach einer Win-Win-Situation eigentlich an für beide Seiten. Mich würde jetzt interessieren, was sind denn da so die organisatorischen Rahmenbedingungen, wenn ich jetzt Bürgermeister bin, der jetzt vor einer ähnlichen Herausforderung steht, was brauche ich denn, damit ich an Ruhr-Rasmus teilnehmen kann?
Vor allen Dingen Motivation und Lust. So. Und ein bisschen Kleingeld natürlich auch. Also wir sind, ich glaube, das muss man schon dazu sagen. Es ist die Freiheit, in der wir agieren und mit der Motivation wir das auch tun, die ist begründet darauf, dass wir direkt finanziert sind. Das hat aber auch den Effekt, dass wir jedes Semester weiterdenken können und uns weiterentwickeln. Das heißt, das Programm wird auch immer weitergedacht. Es geht einfach darum, dass der oder die Bürgermeisterin sagt, dass sie es gerne machen möchte. Und dann setzen wir uns als Forschungsinstitut mit dem Bürgermeister oder der Bürgermeisterin zusammen und schauen mal, wo hakt's? Wo sind die Herausforderungen? Welches Thema wäre spannend, sich damit zu beschäftigen? Und das ist vielleicht auch die Expertise, die wir mitbringen. Denn es geht ja darum, so ein Thema auch zu übersetzen. Also es ist ja etwas, das vielleicht auf der einen Seite eine Herausforderung darstellt, auf der anderen Seite sind aber die Studierenden und die muss man erreichen. Und die muss man auf eine bestimmte Art und Weise erreichen. Und diese Translation, also dieses Übersetzen von der Herausforderung in ein Thema, das man tatsächlich innerhalb eines Semesters bearbeiten kann, das ist ein Teil unserer Expertise. Neben unserem Netzwerk, das wir natürlich auch haben, und das dann im Nachgang bedient wird. Also es geht ja auch darum, diesen Perfect Match, auch die richtige Person zu finden. Und das machen wir, indem wir unser Netzwerk, das wir aktuell auf Österreich und Deutschland ausgeweitet haben, auch bespielen und schauen, die Person zu finden.
Im Idealfall ist es so, dass und das spüren wir auch bei den Besprechungen, dass 20 Themen gleich mal am Tisch sind. Wir hätten gerne Dorlösung und die Pflege soll gelöst werden und die demografische Entwicklung und die räumlichen Fragen und so weiter und so fort. Und der Job, den wir machen quasi als Heiratsvermittlungsagentur zwischen Gemeinden und Studierenden ist, zuerst einmal die erste Aufgabenstellung einzuengen. Ja, und das ist Arbeit. Also da muss man mal präzisieren können, wie benennen wir das Ding denn, das Erste? Weil wir gehen ja quasi in eine Ausschreibung und suchen auf den Universitäten, jetzt einmal im mitteleuropäischen Raum, dann die richtigen Institute, die auch die richtigen Studierenden haben. Und im besten Fall ist es so, dass die erste Studentin kommt und ein Thema abarbeitet und im nächsten Semester oder zwei Semester später kommt die nächste Studentin, die ein anderes Thema aufarbeitet. Und mein Traum wäre, und das war so diese Urzelle der Gründung, dass eigentlich jedes Jahr ein Student in einer Gemeinde ist und das in ganz Europa. In Europa haben wir ungefähr 140.000 Kommunen, Gemeinden. Das heißt, wenn man das jetzt hochrechnet, wären es 140.000 Studierende pro Semester, die in irgendwelchen Regionen und Dörfern und Gemeinden draußen sind und arbeiten. Und da wäre ein unglaublicher Windschatteneffekt oder Schneeballeffekt, würde ich mal sagen. Weil einige von denen würden bleiben und wir würden diesen Zukunftsraum Land, der ja tatsächlich ein richtiges Potenzial hat für ein gutes Europa, den würden mit einem großen Schlag einfach pushen und in eine neue Dimension bringen. So, das wäre so mein Traum. Also keine Eintagsfliege, also das wollen wir nicht, das ist nur einmal gemacht und dann ist vorbei, sondern dass es verstetigt wird, dass das permanent wird. Und das müssen wir halt in den nächsten Jahren organisieren durch unsere Klugheit, richtigen Förderprogramme abzapfen, die richtigen Dimensionen finden, was das kosten kann, vielleicht viel mehr Partner noch ins Boot holen und das auch verbreitern. Ja. Also eine Idee ist auch, weil die Finanzierung ist immer ein bisschen schwierig, dass wir auch so Organisationen wie Rotary oder Roundtable als Patenschaften gewinnen. Falls da jemand zuhört, das wäre sozusagen unser Traum, ja, dass wir da sozusagen auch langfristige Partnerschaften zusammenbringen. Ein bisschen kommt vom Land, von den Bundesländern oder auch vielleicht von der Europäischen Union. Und ein bisschen was wird immer bei den Gemeinden bleiben, weil was nichts kostet, ist nichts wert. So, also diese Verbreiterung auch dieser Finanzierungsquellen, das ist auch, an dem wir jetzt gerade auch arbeiten.
Das waren Nina Koth und Roland Gruber vom Verein Ruhrasmus zu der Idee hinter dem Programm, zu den Rahmenbedingungen und natürlich zukünftigen Plänen. Wie fühlt sich Ruhrasmus dann aber tatsächlich in der Praxis an, wenn Studierende in eine Gemeinde ziehen, mitarbeiten und Teil des Alltags werden? Herbert Schönberger, Bürgermeister der Gemeinde St. Konrad in Oberösterreich, und Lukas Hegendörfer, der dort als Student das ganze Sommersemester 2024 verbracht hat, berichten aus ihren Erfahrungen. Johannes Meinhardt hat sie im Studio getroffen und seine erste Frage gleich an beide gerichtet.
Meine erste Frage wäre eigentlich jetzt an euch beide gerichtet. Wie seid ihr zusammengekommen? Also Herbert, welche Herausforderungen habt ihr gehabt? Warum seid ihr an den Ruhrasmus herangetreten? Warum wolltet ihr mitmachen? Und was hat dich daran gereizt, dass du ausgerechnet in Salzkammergut kommst und dort ein Sommersemester verbringst und nicht nach Barcelona oder nach Amsterdam oder nach Lissabon gehst?
Ja, ich hätte jetzt lieber in Lukas seine Fragen beantwortet mit Barcelona und so. Aber warum sind wir zu Rasmus gekommen? Rasmus, ein Projekt von Salzkammergut 2024, Kulturhauptstadt. Und die sind eigentlich an uns herangetreten, weil ich habe mich davor gar nicht damit befasst gehabt, ja, dieses Thema. Aber ich habe gesagt, ja, klingt spannend, hört sich gut an. Und schauen wir mal, ob sich ein Student meldet, der in St. Konrad was bewirken will. Und tatsächlich ist vor mir das Mail gekommen, wir haben den geeigneten Studenten, und das war der Lukas, kennengelernt in erster Phase einmal über ein Online-Video-Tool. Genau. Geil, da haben wir uns einmal so face-to-face von der Weiden, also du
zugewunken.
Ja, zugewunken. Ja, bis er dann gelandet ist in St. Konrad und ja, wir irgendwie ganz schnell gesehen haben, die Sympathien funktionieren recht, recht gut.
Ja. Aber das heißt, das Thema für die Ausschreibung, das habt ihr schon gewusst oder ist das dann erst vor Ort entstanden?
Also ich habe mir in dieser Zeit, wie es geheißen hat, Rurassus wäre doch vielleicht auch etwas für euch, natürlich überlegt, ja, wo können wir ansetzen oder was wird spannend. Und nachdem man als Bürgermeister immer vielleicht manchen Leuten einen Schritt teilweise bei manchen Sachen voraus ist und ich schon geahnt habe, dass sich da was entwickeln könnte, wo das Thema Rurassus genau reinpasst, habe ich relativ schnell gewusst, wo ich versuche, dass ihn Lukas hintreibe, und ich hoffe, dass er es auch dann so annimmt.
Das Thema war konkret was?
Das Thema war eigentlich für mich anfangs ein bisschen anders, wie es dann geheißen hat, weil anfangs war es für mich mitten im Ort ein Betriebsgebäude, was den gesamten Wohnbau rundum verhindert, wird wahrscheinlich seine Pforten schließen, weil die in Pension gehen und keine Nachfolge ist. Und dass das Betriebsgebäude dann in Wirklichkeit, wenn man den Ursprung schaut, einmal im Vierkanthof war, das hat eigentlich erst der Lukas dann so richtig ausgefunden. Ja, und somit war sein Thema dann auf den Spuren des Vierkanthofes.
Geboren, ja, genau. Lukas, wie ist das, wenn man dann aus Deutschland nach Österreich kommt in ein kleines Dorf? Wie gelingt da ein guter Einstieg? Wie wird man da integriert? Gibt es da vielleicht irgendwie im Speziellen Ansprechpersonen, die da behilflich sind, oder ist man da auf sich alleine gestellt?
Ich hatte schon sehr Respekt gehabt vor der ganzen Sache, weil ich ja nicht nie auch ins Ausland wollte eingehen. Es war ja die Frage, warum nicht Barcelona? Weil ich einfach nicht so weit weggehen wollte, auch von zu Hause. Man kann in den Urlaub fliegen nach Barcelona oder auch mal nach Paris fliegen. Aber für mich war irgendwie klar, okay, ich will auch mal aufs Land einfach rauskommen. Und ich wurde da eigentlich sehr herzlich begrüßt, auch mit ein bisschen Bauchkrummeln bin ich da rangegangen. Aber ich bin da eingetaucht, man muss da einfach so ein bisschen frei von der Leber hinweg einfach du selbst sein und auch wirklich mit den Leuten offen und ehrlich drüber reden. Und dann öffnen sich schon die Herzen, sage ich jetzt mal einfach.
Aber gewisse Offenheit ist wahrscheinlich beiderseits wahrscheinlich notwendig,
oder? Ja, genau. Also man konnte da jetzt nicht irgendwie zum Stammtisch sagen, okay, ich bin Vegetarier oder ich trinke kein Bier, weil das war schon so ein kleiner Türöffner, wenn man da gerne mal sich ein Bierchen genehmt.
Das war aber auch kein Problem für die, habe ich also nicht so empfunden.
Frage an den Bürgermeister, was macht es mit einer Gemeinde, wenn da jetzt der Student kommt mit vielleicht ganz neuen Ideen, die man vielleicht selber gar nicht gehabt hat, wie verändert sich das Arbeiten dadurch?
Na, also mein erstes Arbeiten hat sich dahin vergehend, dass ja mal die Voraussetzung war, er braucht ein vernünftiges Büro, und ich mein eigenes Bürgermeisterbüro verlassen habe und ganz woanders hingesiedelt bin mit, ja, zu meinen Bürger, und er mein Bürgermeisterbüro vereinnahmt hat. Aber was hat es dann weitergemacht? Also er ist einfach gut angekommen, indem dass er so ist, wie er ist. Er hat sich nicht verstört. Er redet zwar ein bisschen Hochdeutsch, und das ist bei uns im Land komisch, ja, aber das war in Ordnung. Er ist einfach gut angekommen. Sehr gut sogar.
Danke.
Was hat sich dann verändert? Es hat sich das Denken verändert, in vielerlei Hinsicht irgendwie. Also vom Thema Vierkanthof hat sich das Denken verändert, dass man gemerkt hat, dass ein Vierkanthof eine irrsinnig wichtige Geschichte in so einem Ort wie bei uns irgendwie repräsentiert auch wieder, und dass man das schützen muss und dass das zu unserer Geschichte gehört. Und nicht, ja, wenn er nicht mehr bewohnt ist, dann reißt man weg und baut was Neues. Also da hat er mal die Denkweise grundlegend verändert. Und nicht nur dann beim Vierkanthof, sondern es gibt mehrere Gebäude, die sind schützenswert. Und das haben wir jetzt erst so wirklich entdeckt, nachdem uns der Lukas da ein bisschen angestoßen hat.
Das freut mich. Jetzt hast du die Geschichte von St. Konrad ein Stück weit verändert.
Ja, doch, genau.
Neben der Masterarbeit eigentlich ein schönes Ergebnis von einem Erasmus-Semester.
Ich bin da ja auch in der Bevölkerung ziemlich gut angekommen, und ich wurde überall zum Jauseressen eingeladen. Es gibt, glaube ich, in Summe 28 Vierkanthöfe in St. Konrad. Habe dann da erstmal so eine kleine Erhebung gemacht und habe auch ziemlich viele besucht und auch die Leute kennengelernt dahinter, die Geschichte dahinter kennengelernt. Und einfach, ich bin einfach wirklich eingetaucht. Ich habe mich auch darauf eingelassen. Also ich bin da wirklich zu jedem Musifest, Feuerwehrfest gegangen, habe dann da bei der Mostkost war ich mit der Bar in Scharnstein, und mich wurde aber auch an die Hand genommen, auch sowohl vom Amtsleiter als auch vom Herbert, vom Bürgermeister, genau.
Gab es Momente, die euch jetzt irgendwie besonders in Erinnerung sind, die euch besonders überrascht haben?
Also tolle Momente war wirklich unser gemeinsames Fortgehen, ja, wo wir miteinander das ein oder andere Glas halt getrunken haben. Ja. Und wo wir uns auf persönlicher Ebene sehr nahe gekommen sind. Ja. Muss ich mal so ehrlich sein. Das ist dann, ja, es ist ja eine Freundschaft daraus entstanden, ja. und das, mit dem habe ich mal gar nicht gerechnet.
Ich auch nicht. Also das war wirklich, das war gleich Pfingsten war das, wo wir da.
Ja, das Pfingstfest, also das war schon sehr spannend. Aber es waren einige Stationen, die wir da durchgemacht haben. Ja. aber es war auch trotzdem ein Gespräch, wo es nachher um die Sache gegangen ist. Ja, es war ja nicht nur lustig, sondern er hat ja, also die Nächte hat er durchgearbeitet. Das Büro, das Licht hat bis 4-5 Uhr morgens gebrannt und er hat da gearbeitet. Er ist einfach ein Nachtmensch in erster Linie. Und da ist was entstanden und da haben wir Gespräche gehabt und haben einfach das miteinander ein bisschen vorangetrieben. Er hat viele Fragen gehabt, ich habe es versucht zu beantworten. Und ja, also das ist so eine Entwicklung, so ein Prozess, der da gestartet worden ist. Ja, das hat mich selber ein bisschen übermannt, muss ich sagen. Aber wir haben immer wieder einen Weg gefunden, zusammen, wo man gesagt hat, und genau das ist und das kann jetzt spannend werden. Und ja, wie es du auch zuerst schon gesagt hast, der schreibt Geschichte in unserem Ort.
Richtig rot. Sieht man neben Radio nicht.
Das ist gut.
Lukas, was mich nur interessieren würde, was hast du jetzt da quasi fürs Berufsleben aus dem Erasmus-Semester mitgenommen?
Dass man eigentlich mit allen Menschen sprechen kann. Man muss einfach offen auf die Menschen zugehen und einfach mal fragen, was sind überhaupt eure Nöte, was braucht ihr gerade oder wo sind Missstände, weil da bin ich ja vom Wirtshaus Silbermeier bis hin Vierkanter, ich weiß gar nicht, Läuselhütten oder wie hieß der eine?
Das Läudelbühle.
Ja, genau, habe ich irgendwie versucht, da einzutauchen und einfach ins Gespräch zu kommen. Und dann erzählen die Menschen auch, man muss nur richtig zuhören. Und das habe ich so ein bisschen auch fürs Berufsleben mitbekommen, dass man halt einfach offen auf Menschen zugeht und dann halt auch die Infos kriegt, um halt weiterzuarbeiten und weiterzudenken.
Frage an den Bürgermeister, würdest du das nur mehr machen, Erasmus?
Also den Lukas nehme ich wahrscheinlich jetzt, nachdem wir uns nach längerer Zeit heute wieder getroffen haben, sofort mit, weil er mir einfach als Mensch und so überzeugt hat. Aber ja, also ich bin da sowieso sehr offen und mache verschiedenste Projekte. Habe heute auch mit manchen Leuten geredet, die was gesagt haben, ah, du bist es. Also ja, ich bin da sehr offen, spannend. Und Erasmus für mich ganz klar ein Favorit. Ja, morgen, wenn einer anruft, ich möchte das bei euch machen. Ah, herzlich willkommen, kann schon kommen.
Ja, eine durchwegs positive Erfahrung also, von der der Bürgermeister der Gemeinde St. Konrad da berichtet hat. Herbert Schönberger, der sein Bürgermeisterbüro sogar geräumt oder zumindest teilweise geräumt hat, für den Erasmus-Studenten Lukas Hegendörfer, der sein Aufs-Land-Semester in der oberösterreichischen Gemeinde 2024 verbracht hat. Alles rund um Erasmus war Thema bei der großen Erasmus-Konferenz im November 2025 im OKH für Glabruck. Aus dem Zukunft hören Podcast-Team hat sich Magdalena Stockinger unter die TeilnehmerInnen der Konferenz gemischt. Sie hat VertreterInnen von Gemeinden und Studierende über ihre Erfahrungen in ihrem Erasmus-Semester befragt und vors Mikro geholt.
Ja, hallo. Was bleibt uns in Dorfkirchen von Erasmus? Also eine tolle Planung, tolle Ideen, wo wir weiter da können, wo wir was entwickeln und wo was entsteht.
Von Erasmus bleibt in der Gemeinde Michaelbach sicherlich die Erinnerung an einen netten Sommer, wo eine Studentin unsere bisherigen Beteiligungsprozesse und Projekte mit einem neuen Blick unter die Lupe genommen hat und in ihrem erfrischenden Ort die Menschen begeistert hat, daran weiterzuarbeiten.
Für mich war überraschend, wie schnell es geht, dass sie drei Studentinnen, die aus komplett anderen Gegenden kommen und mit komplett anderen sprachlichen Hintergründen, sie so schnell in einer Region, in einer ländlichen Region mit sehr verfestigten kulturellen Hintergründen, wie schnell sie die quasi integrieren können und Teil der Gesellschaft werden können.
Ich habe in meinem Erasmus-Semester super viel Mundart gelernt. Man hört es auf jeden Fall, also ich höre selber, dass ich von so Hochdeutsch und irgendwie teilweise auch so Ruhrpott, sehr, sehr krassen hochdeutschen Aussprache, wirklich in eher, es ist ein bisschen Richtung Mundart gerutscht. Ein Begriff, den ich sehr gerne mag, ist Dravik, Sau-Dravik so. Jetzt lacht hier jemand, die neben uns steht. Genau, in meinem Erasmus-Semester war ich sau-Dravik im Dorf unterwegs und in der ganzen Region. Ein anderes Lieblingswort, natürlich die ganzen kulinarischen Sachen, der Bunke. Der Bunke, der Blähbunke, der Barzbunke, so Bunke in jeglicher Variation, Kuchen in jeglicher Form, finde ich einfach genial. Aber ich glaube, mein absolutes Lieblingswort, das ist Furzgeschwobert.
Für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die den letzteren Begriff der mundartbegeisterten Rurasmus-Studentin nicht verstanden haben, Furzgschwabert ist sozusagen das, womit man den Mund im Dialekt, den Furz, ausspült, also schwabt. Das bezeichnet den letzten Schluck im Glas oder in der Flasche. In anderen Gegenden ist es auch als Uwe bekannt, als Norgal, als Wormerhansel, Korl oder schlicht das Pfirtilackerl. Ja, das ist jetzt ein kurzer Service-Exkurs in dieser Podcast-Folge gewesen, in der es ja eigentlich um Rurasmus geht, das Aufs-Land-Semester. Dass dabei Zusammenkommen und Geselligkeit durchaus eine Rolle spielen, haben wir ja bereits in den vorangegangenen Gesprächen gehört. Rurasmus-Semester kann viele positive Impulse für eine Gemeinde setzen. Aber was bleibt eigentlich, wenn das Semester vorbei ist? Darüber spricht Johannes Meinhardt jetzt mit Elisabeth Leitner vom Verein Rurasmus und Stefan Heinisch vom Regionalmanagement Oberösterreich. Elisabeth Leitner, zuallererst zur Frage, welche Rolle Rurasmus für eine Lebendigkeit im Ort spielen kann.
Ich glaube, das, was besonders ist an Rurasmus, ist, dass man einen Blick von außen kriegt, dass es sowas wie ein Experiment ist, dass da jemand kommt, der die normalen Wege des Ortes, die Gepflogenheiten, die Verbindungen nicht kennt und da einfach ganz neu reingeht und ein bisschen was umrührt und vielleicht Dinge anders benennt und es im besten Fall dann schafft, dass man irgendwie auf die Punkte drückt, die denn Bewegung brauchen in der Gemeinde.
Stefan, wie siehst du das? Wie können denn solche Projekte helfen, Innovation in einer Region anzustoßen? Oder wie kann man mit Rurasmus junge Menschen vielleicht fürs Leben oder für die Arbeit am Land begeistern?
Ja, es ist so, was das Schöne daran ist, ja zutiefst eine europäische Idee natürlich, die sich dann so lokal manifestiert und jetzt vielleicht den Bogen mal aufgemacht, also Regionalentwicklung, und in dem ist es ja, oder war es eingebettet beim Projekt Kulturhauptstadt Europas, ist ja für mich immer so ein soziokultureller Prozess, bin ja selbst kein Raumplaner oder Geograf, also das war schon von Beginn an klar, dass das eine ganz starke Wirkung haben wird, ja. Und ja, wie es die Elisabeth schon gesagt hat, du gehst in ein komplett fremdes Setting rein, hast keinen Auftrag dafür, stößt keine Honorarnote, um vielleicht einen Ortsentwicklungsprozess oder Kubaturen weiterzuentwickeln. Also es menschelt da sehr stark und das ist, und vom Aufgabengebiet her ist es einfach so richtig spannend, in eine Gemeinde zu gehen, in den ländlichen Raum und dort ebenso soziokulturell einzutauchen, Fachwissen mitzuhaben, aber immer nur selber in Ausbildung zu sein.
Das wollte ich jetzt auch gerade nochmal ergänzen. Also das Fachwissen ist schon auch total wichtig, weil es ist zwar ein neuer Blick, aber der ist trotzdem mit ganz, ganz viel Know-how, das nur darauf wartet, sozusagen in der Praxis angewendet zu werden. Und das kann viel bewegen, glaube ich.
Was steht denn für euch eigentlich im Mittelpunkt? Rurasmus ist letzten Endes ja ein Forschungsprojekt. Ihr nennt euch ja Forschungsinstitut. Mhm. Wie kann ich denn das verstehen? Es geht euch ja jetzt wahrscheinlich nicht nur hauptsächlich darum, dass man Studierenden eine gute Zeit irgendwie verschafft, sondern welchen Stellenwert hat eigentlich Forschungsarbeit in Rurasmus?
Für uns ideell eine sehr hohe. Wir brauchen noch mehr zeitliche Ressourcen dafür. Aber die Idee, so wie der Stefan gesagt hat, ist ja eine europäische. Ja? Dass Studierende woanders hingehen und dort ihre Expertise einbringen. Und der Forschungsansatz ist der, dass wir als Forschungsinstitut uns dann wieder auf der Metaebene anschauen, was kann man daraus aus den einzelnen Fallbeispielen für Erkenntnisse ziehen, die wiederum übertragbar sind auf ein größeres Ganzes. Weil eine der Ursprungsideen war ja, dass man immer hört, dass es Abwanderung von Jungen im ländlichen Raum gibt, aber niemand zurückkommt. Und wir waren es einfach leid, dass wir gesagt haben, irgendwie immer nur das Negative, schauen wir, dass wir das Ganze mit einem neuen, positiven Spirit belegen. Und das ist auch das, was wir rausfiltern wollen, sozusagen auf dieser Metaebene. Was funktioniert, was bringt es und was kann man daraus für Erkenntnisse für zukünftige Rurasmus-Gemeinden weiterbringen oder ganz generell für die ländliche Entwicklung in Europa?
Stefan, ihr habt es letztes Jahr im Rahmen der Kulturhauptstadt ja, fast, sage ich mal, auf die ganze Region ausprobiert auszuweiten. Warum war euch das wichtig? Was war da euer Ansatz? Ich glaube, es waren 8 Studierende im ganzen Salzkammergut. Wie waren da deine Erfahrungen damit? Wie ist das abgelaufen?
Uns war von Beginn an ganz wichtig, dass man neben vielleicht Disziplinen und Formaten, die man dem künstlerischen Bereich der darstellenden Kunst zuordnet, wo wir gewusst haben, auch wenn wir immer davon geredet haben, Kulturhauptstadt als Motto für, oder Kunst und Kultur, Kreativwirtschaft als Motto für Regionalentwicklung, wird da viel sein, was nur temporär ist, also was einfach nur in dem Kulturhauptstadtjahr wirkt. Gemeinden sind für uns ein wichtiger Partner gewesen, die ja das eigentlich das erste Mal Kulturhauptstadt als regionales Konstrukt mit einer kleinen Bannerstadt, viel ländlich-alpiner Raum, das war ja ein Novum. Und deshalb wollte man natürlich für die Gemeinden was initiieren, wo sie ihre Herausforderungen dadurch in einem Blickpunkt, in ein Projekt auch verbocken können, was nachhaltig wirkt. Und da ist mir eh der Martin Pelzer noch, sein Aussagebürgermeister von Altmünster, im Ohr, dass er gesagt hat, das war ganz wichtig und das hat gewirkt und das wird nachwirken. Eben, dass etwas nachwirkt. Und so, glaube ich, ist jetzt auch der Humus so aufbereitet für weitere Erasmus-Studierende in der Region. Und genau, das war so der Anfang eigentlich.
Das ist ja eigentlich ein wichtiger Punkt. Was bleibt denn eigentlich, wenn Studierende in einer Gemeinde 4 Monate lang arbeitet, dann ist er wieder weg. Was gibt es denn eurerseits da für Erfahrungen? Was nachhalt? Was bleibt? Wird mit den Ergebnissen dann in der Regel weitergearbeitet oder ist er einfach dann weg
Nein, auf jeden Fall. Also das kann man wirklich bei allen Erasmus-Gemeinden sagen, aber wenn wir quasi in der Kulturhauptstadtregion bleiben, fallen mir sofort ein paar Geschichten ein, weil ich das Glück gehabt habe, mit diesen BürgermeisterInnen zu sprechen. Die Erkenntnisse in Bad Ischl sind in das tatsächliche Projekt von dieser Umgestaltung dieser Siedlung mit eingeflossen. Mit dem Entwickler ist es dorthin weitergetragen worden. Ich weiß, dass es ein Bürgermeister gesagt hat, es hat seine Sicht auf den Baubestand komplett verändert. Er hat, bevor der Student gekommen ist, geglaubt, dass das zwar vielleicht eine spannende Auseinandersetzung ist, aber ob das was für die Realität bringt, weiß er nicht. Er hat gesagt, er wird nie wieder so leichtsinnig mit dem Thema Baubestand umgehen. Und das Dritte war in der Gemeinde Grundlsee, wo es geheißen hat, dass diese intensive Auseinandersetzung mit dem Thema Alt und Jung und Wohnen für den Gemeinderat geheißen hat, dass jetzt irgendwie das Verständnis gesickert ist, dass sich diese Themen nicht von alleine lösen werden, sondern dass sie da politisch schon was machen müssen dafür. Also ich glaube, es macht ganz, ganz viel in den Köpfen, wenn über so eine lange Zeit sich jemand so intensiv mit einem Thema beschäftigt und im Fall vom Grundlsee ist die Studentin sogar in der Region geblieben.
Das ist eine doppelte Nachhaltigkeit eigentlich. Abschließende Frage vielleicht. Wenn ihr einen Wunsch für die Zukunft hättet, wie schaut das Programm Erasmus in 10 Jahren aus?
Der Fokus, der in der Kulturhauptstadt vielleicht das erste Mal so auf Regionen war, beziehungsweise haben wir das, glaube ich, auch unterschätzt, was das mit einer Region ausmacht, wenn da 8 Studierende in nicht immer Nachbargemeinden sind. Also der Faktor dann nochmal stärker, also aus einer Toolbox von vielen Möglichkeiten im interkommunalen Bereich, in der Raum- und Regionsentwicklung, ein fixer Bestandteil, um auch diese frischen Wind von außen reinzubringen und natürlich immer nur eine zutiefst etablierte europäische Idee.
Da muss ich natürlich anschließen. Das war immer der Gedanke. Wir sind doch noch sehr jung, irgendwie 5., 6. Jahr. Sprich, der Wunsch für die Zukunft, die Stolpersteine der Geburtsstunden sind alle überwunden. Das funktioniert wunderbar und ist so wie Erasmus etwas Etabliertes in Europa ist, weiß jeder, dass es Rurasmus gibt. Und das bewegt ganz viel im ländlichen Raum Europas.
Das ist der Podcast Zukunft hören.
ein Kooperationsprojekt des Freien Radios Salzkammergut mit Agenda Zukunft, dem Referat für regionale Zukunftsgestaltung des Landes Oberösterreich und dem Regionalmanagement Oberösterreich. Regelmäßig setzen wir uns hier mit unterschiedlichen Themen der Gemeinde- und Regionalentwicklung auseinander und versuchen, nachhaltige Zukunftsvisionen zu Gehör zu bringen. Diesmal haben wir über das Programm Rurasmus gesprochen, das Studierenden ein Aufs-Land-Semester ermöglicht und so innovative Ideen und einen frischen Blick aufs Land bringt. Wer jetzt selbst Lust auf Rurasmus bekommen hat oder einfach noch mehr darüber erfahren möchte, findet alle Infos auf rurasmus.eu. Wir verlinken das natürlich wie gewohnt in den Shownotes bzw. auf der Zukunft hören Sendungsseite auf der FRS Homepage unter freiesradio.at. Ja, und wir hören uns wieder in Zukunft.
Zukunft hören.
Der Podcast mit innovativen Impulsen zum gemeinsamen Gestalten für Menschen aus den Gemeinden von übermorgen. Zukunft hören.